Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch
bummelig eine Stunde über Whisky sprechen.
So ungefähr, ja.
Heute habe ich das mal gemacht. Oh, das ist was ganz Neues. Wie geht's dir, Olli?
Sehr gut geht's mir.
Es ist jetzt eine ganz schöne Weile her, dass die letzte Folge rauskam. Und wir wollen uns als allererstes ein bisschen entschuldigen, denn unsere letzte Aufnahme, die ging leider verschütt. Beziehungsweise war die Qualität so schlecht und wir hatten einfach Technikprobleme. Deswegen heute neuer Versuch und alles wird besser.
Genau, jetzt Ende April, exakt am 30. April, morgen der 1. Mai und Feiertag.
Beim letzten Mal war es, ich glaube, der 28. Februar oder 27.
Nee, ich glaube, es war Anfang April noch, aber es ist schon auf jeden Fall Ewigkeiten her.
Ja.
Na, dann kam Ostern dazwischen und jetzt haben wir die erste Gelegenheit, uns mal wieder hier zusammenzuraufen und über das Thema Whisky zu lamentieren.
Zeit wird's.
Ja, Tim, womit wollen wir anfangen?
Na, mit unserem Lieblingsthema.
Halbflaschen.
Jo.
Ist mein Lieblingsthema.
Würde ich auch sagen.
Ja, sehr gut.
Was gab's denn? Was hat dir gut gefallen?
Was mir gut gefallen hat, also von diesen Sachen, die wir immer so als Halbflaschen bezeichnen, weiß ich immer gar nicht, ob mir die immer so gut gefallen. Aber ich finde, wir müssen trotzdem drüber reden, weil die halt doch die Gemüter am weitesten bewegt haben. Und da ich weiß, dass du ein großer Fan von der Abfüllung bist, würde ich vorschlagen, dass du mal mit dem Daftmill anfängst. Mit dem
Daftmill. Ja, also Daftmill ist eine ganz kleine Brennerei, eigentlich relativ unbekannt und schon etwas im Geschäft, aber lange keinen Whisky rausgebracht. Das liegt einfach daran, dass die Brennerei in 2006 den Betrieb aufgenommen hat und sich dann sehr lange Zeit gelassen hat. Man hat einfach gesagt, man möchte sich die Zeit nehmen, bis der Whisky wirklich gut ist, bis man wirklich auch Flaschen abfüllt. Und da hat man gesagt, okay, wir warten 12 Jahre lang.
Das ist ja eigentlich das gegensätzliche Konzept von allen anderen Destillerien, die ja dann erst New Make rausbringen oder Gin parallel produzieren, um irgendwie den Cashflow am Laufen zu halten.
Ja.
Beziehungsweise dann so New Make, so Young Spirits könnte man vielleicht dazu sagen, also rausbringen, also Sachen, die irgendwie 1-2 Jahre alt sind, bevor sie sich Whisky nennen dürfen.
Genau. Und selbst darüber hinaus hat man keinen 3-Jährigen, keinen 5-Jährigen, keinen 8-Jährigen rausgebracht, sondern hat volle 12 Jahre gewartet. Und im letzten Jahr gab es schon das Inaugural Release, dann gab es ein Summer Batch und jetzt gab es zuletzt ein Winter Batch aus 2006, 2018 auch abgefüllt. Vollständig in Bourbonfässern gereift. Und was auch interessant ist bei Daftmill ist, dass die Gerste komplett selbst anbauen, das ist eine Farm eigentlich, und haben quasi als Nebengeschäft diesen Brennereibetrieb. Es ist ein Einmannbetrieb, die Farm wird durch 2 Brüder betrieben und einer der Brüder betreibt dann teilweise pro Jahr innerhalb, ich glaube 4 Monate sind es pro Jahr, wird nur gebrannt und in den 4 Monaten, 2 im Sommer, 2 im Winter, wird dann auch Whisky hergestellt, neben dem Farmbetrieb, was natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung darstellt.
Mhm.
Ja, und ich habe ihn mal probiert und ich war begeistert. Also ein Freund von mir hat das ganz nett beschrieben und es stimmt auch so. Der hat gesagt, das Ganze schmeckt wie Grießbrei früher bei Mutter mit brauner, zerlassener Butter obendrauf. Und es ist auch so Butteraromen hat man vor allen Dingen in der Nase, auch auf der Zunge dann. Das Ganze wurde mit 46 Volumenprozent abgefüllt.
Mhm.
Es ist cremig.
Ich glaube auch süß. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ne?
Richtig.
Mhm.
Also cremig, ganz süß. Also so ein typisches Bourbonfass, aber gleichzeitig eine wunderbare Leichtigkeit damit drin. Die Brennerei befindet sich in den Lowlands, die ja gerade auch so einen kleinen Hype wieder erfahren. Immer mehr Brennereien werden wiederentdeckt, sage ich mal. Neue Brennereien in den Lowlands eröffnen. Und da ist Daftmill ein sehr schönes Beispiel und die Qualität ist wirklich außergewöhnlich gut, meiner Meinung nach. Und was sehr interessant ist, wenn man das Glas, ich habe es einfach mal stehen lassen, neben der Spüle, als es leer war. Und die Aromen bleiben über Tage im Glas. Man kann das mal mit einem Artback probieren zum Beispiel, da funktioniert das ganz gut. Da hat man am nächsten Morgen einen ganz netten Rauch, noch einen Morgen später hat man schon fast gar nichts mehr. Und bei dem Glas war es wirklich so, das wurde immer, wie kann man das beschreiben? Also es wurde immer mehr in Richtung Holz. Man hat dann am Ende, so nach 3 Tagen, hat man dann das leere Glas gerochen und man dachte, man riecht so einen Haufen Sägespäne. Sehr interessant auf jeden Fall.
Mhm.
Leider nicht ganz billig.
Ja, genau. Und da würde ich auch mal mit meinem Wermutstropfen ansetzen. Also ich bin vielleicht nicht ganz so euphorisch mit der Abfüllung wie du. Ich habe es jetzt mittlerweile 2-mal probiert, die Samples, die ich habe. Und also habe 2-mal an verschiedenen Tagen mir das Ganze mal zu Gemüte geführt. Ja, ich würde genauso sagen wie du, ist ein leichter Whisky, der aber eine hohe Qualität entfaltet über diese klassischen Bourbonfass-Aromen aus dem First Fill Bourbonfass. Und das ist viel Vanille, viel Butter, viel Puderzucker, Butterscotch. So diese ganzen Dinge habe ich da auch drin. Kann jetzt die Riesen-Euphorie nicht ganz so nachvollziehen, aber guter Whisky, keine Frage.
Mhm.
Wenn man ihn jetzt kaufen möchte, muss man allerdings für die Flasche 200 bis 250 Euro auf den Tisch legen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, Sekundärmarkt auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz normal im Shop sind die gar nicht mehr zu erhalten inzwischen. Und deswegen sind die Preise relativ schnell wieder nach oben gegangen.
Genau. Ja, ich glaube 140 Euro oder sowas war der Normalverkaufspreis, der empfohlene quasi.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, für einen 12-Jährigen ist das schon ganz schön tief in die Tasche gegriffen für eine No-Name-Distillerie, die halt auch keine, wie sagt man das, keine Reputation außer der Art, wie sie halt Whisky herstellt hat. Ich meine, in die Karten gespielt hat Daft Mill, denke ich mal, auch zusätzlich noch zu der hohen Qualität, dass einer der weltweit bekanntesten YouTuber in Sachen Whisky, der Ralphie von Ralphie.com, das Ding auch gefeiert hat.
Okay.
In einem Video. Und ich denke mal, spätestens ab dem Tag oder ab dem 2 Tage nach der Ausstrahlung waren die Shops alle leer gekauft. Das ist meistens so mit Flaschen, die er da über den Klee lobt.
Hat er den so gelobt?
Ja, er hat ihn gelobt.
Okay.
Er hat ihn empfohlen, auch viel über diese handwerkliche Arbeit an Whisky gesprochen und fand das sehr gut und hat gesagt, es ist schwer zu kriegen, ne, hat er gleich gesagt.
Ja.
Dann haltet euch ran, wenn ihr noch eine haben wollt, so nach dem Motto.
Ja.
Und von daher, er war jetzt nicht so euphorisch wie du jetzt vielleicht, aber ich glaube, dass ist auch bei jemandem wie ihm relativ schwer, da Euphorie zu erzeugen, weil der halt schon doch tatsächlich da einiges gesehen hat. Ja, und ja, ich glaube, der kriegt auch so viele gute Tropfen vorgesetzt, dass der
das nicht stimmt.
Unbedingt da immer gleich alles in den Klee loben muss. Das ist ja aber nicht wichtig, sondern das hat er, glaube ich, ganz fair bewertet. Okay. Aber der hat auch gar nicht über den Preis geredet. Ja, also der hat auch nicht gesagt, die kostet jetzt irgendwie 300 Pfund oder was oder 100 Pfund oder so, sondern er hat einfach nur über den Whisky gesprochen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und von daher, ja, ich finde, der Preis ist ein bisschen zu ambitioniert für einen 12-Jährigen mit 46%. Aber ja, das ist bei allen Dingen so, wenn man sie haben will, dann kann man sich überlegen, ob man diesen Preis zahlen möchte oder nicht. Wir diskutieren das ja bei jeder Flasche jedes Mal neu, das Thema. Ja. Und von daher kann man auch niemanden, wenn sich jetzt jemand für 500 Euro einen Macallan 18 kauft, Cherry, dann ist das halt so. Der kostet halt so viel. Ob man das dafür ausgeben will oder nicht, ist eine andere Frage. Ne? Aber wenn ich jetzt einen 18-jährigen Sherry McKellen haben will, dann muss ich halt 500 Euro dafür hinlegen. Ja, so.
Das ist bitter.
Ja, da sage ich ja auch, da sagt ja auch niemand, das ist der nicht wert. Ne? Also doch, sagen wir schon. Aber wir sehen natürlich trotzdem Leute, die dann immer noch so die Flaschen kaufen und trinken und wo man sich dann als geneigter Verkoster und Connoisseur fragt, muss das sein?
Das stimmt.
Ich glaube nicht, aber das muss halt jeder selber wissen.
Das stimmt. Wie gesagt, das Besondere ist halt wirklich die Herstellung, ne? Wo wir sonst immer wirklich inzwischen Industriebetriebe haben, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche produzieren, das ganze Jahr über, wird hier einfach gesagt, okay, wir produzieren 4 Monate im Jahr, nämlich dann, wenn wir unsere Gerste geerntet haben, die muss verwertet werden, dann wird sich auch Zeit genommen für die Fermentation zum Beispiel. Teilweise über 100 Stunden Fermentationszeit hat man sonst auch relativ selten bis gar nicht. Da gab es ein nettes Zitat von dem Betreiber der Distillerie. Mir fällt gerade der Name gar nicht ein. Auf jeden Fall meinte der so, naja, er ist fertig, wenn er fertig ist. Und das ist eine ganz schöne Herangehensweise, finde ich. Natürlich spielt da diese ganze Romantik mit rein. Ne? Man denkt, das ist jetzt wieder wirklich Handwerkskunst und ist es natürlich auch ein bisschen. Und von daher finde ich es wirklich einen schönen Ansatz und das kostet sicher mehr. Ob es nun so viel mehr wert ist, wie wir das jetzt hier haben, 12 Jahre für 140 Euro, inzwischen 190 Euro. Das Summer Badge vom letzten Jahr kostet inzwischen 500 Euro.
Ja.
Mal gucken, wo die Preise Weihnachten sind.
Ja, also ich sag mal so, spannend wird mit Sicherheit jetzt über die nächsten Jahre, wenn der jetzt im Halbjährlichen eine Flasche rausbringt, zu sehen, wie sich die Qualität auch da verändert. Ne? Weil das ist ja auch erfahrungsgemäß so, wenn du einen handwerklichen Prozess hast, der sehr manuell getrieben ist, dann hast du halt auch sehr Höhen und Tiefen in der Produktion. Da werden manche Getreide werden nicht so gut sein wie die andere Ernte etc. Das wird mit Sicherheit alles eine Rolle spielen.
Ja.
Und da wird er auch starke Schwankungen drin haben in seinen Whiskys. Das heißt nicht, dass ein Fass schlechter sein muss als das andere, aber sie werden wahrscheinlich einfach anders schmecken.
Mhm.
Und das stelle ich mir ganz spannend vor,
ja,
weil diese Schwankungen hast du in den heutigen Produktionsprozessen von Single Malt nur noch in sehr geringem Maße. Ne? Da wird dann vielleicht durch Zugabe von in Rauch getrockneter Gerste irgendwie, also das Gerstenmalz, was mal rauchig, mal nicht rauchig ist, irgendwie versucht, Unterschiede reinzukriegen.
Mhm.
Aber am Produktionsprozess ändert sich ja nicht viel.
Das stimmt.
Ja, wenn der 24-7 durchläuft.
Mhm.
Ja. Von daher spannend.
Ja, und was ich gehört habe über drei Ecken ist, dass Daft Mill wohl in diesem Jahr noch
an die Börse geht.
Nein, auch fast starke Abfüllungen nur für den europäischen Markt, zumindest eine, rausbringt. Die dann auch ein Single Cask sein wird, aber nicht wie die letzten beiden mit 46 Volumenprozenten, sondern in Fassstärke abgefüllt sein wird. Es bleibt also spannend.
Oh, brutal, ein Fass, 200 Flaschen, ganz Europa. Da weiß ich ja, da werden die Leute hier mit langen Messern nachts durch die Straßen laufen und vor den Shops stehen.
Vielleicht sind es ja mehrere Fässer.
Ja, wer weiß.
Ich würde es ein Batch.
Wir werden sehen.
Nee, was gab es noch Schönes?
Nicht minder spannend, aber eine ganz andere Baustelle. Der Blender Compass Box aus Schottland.
Der mit den schönen Verpackungen.
Schöne Verpackungen, schöne Flaschen, schönes Design.
Ja.
Der doch immer etwas andere Wege geht und versucht, die Whisky-Industrie beziehungsweise deren Vorgaben herauszufordern.
Mhm.
Der hat jetzt ein Getränk rausgebracht. Whisky darf man das nicht nennen, aber eine Art Blend. Und zwar einen Blend aus Calvados und Whisky. Oder Single Malt, schottischem Whisky zumindest. Und zwar ist das eine Mischung, das ist netterweise bei Compass Box immer transparent angegeben. Das
kann man
auf der Homepage sich angucken, zu jeder Flasche, wie diese Blends von der Verteilung her sind. Da hast du nämlich genau, ich kann mal eben nachgucken, 37,5% Calvados drin.
Weißt du mal, was für einer? Also gibt es da einen
Produzenten? Ja, das ist jung. Ich glaube 6 und 12 Jahre.
Okay.
Nee, 6 und 8 Jahre
steht ja hier.
6- und 8-Jähriger. Gemischt. Wo, aus welcher Ecke der genau kommt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Okay.
Aber, eben Calvados. Und dann 13% Blend, also ein richtiger Blend,
ja,
inklusive Grain-Anteil. 30% Blended Malt.
Ja.
Der aus Kleinlisch, Tinnig und Delune besteht. Und nochmal 20% Craiglachie.
Okay.
Und aber da finden wir keine Altersangaben dazu. Also da lässt sich der John Glaser, der Compassbox-Chef, nicht so aus. Nur eben, man kann ungefähr sagen, ein Drittel Calvados, zwei Drittel Whisky,
ja,
schottischer Whisky. Und das Ganze dann vermehlt miteinander. Lag auch noch eine Weile im Fass. Also dieser Vermählungsprozess hat wohl auch irgendwie eine Weile gedauert. Auch hier wiederum das gleiche Thema wie bei Daft Mill, preislich ambitioniert, etwas über 100 Euro in die Flasche, ne, für einen Blend, ne, 8-jähriger Calvados mit drin, auch nicht unbedingt etwas, was irgendwie teuer ist. Ist halt
was Besonderes.
Ja, es ist was Besonderes, es ist was so Einmaliges,
ja,
aber nichtsdestotrotz, finde ich, hätten da 50 oder 60 Euro auch getan, meiner Meinung nach.
Das Witzige ist ja, dass ich glaube, es war bei La Maison du Whisky, war der April-Scherz am 1. April, nämlich der, dass sie jetzt einen Blend rausbringen aus Whisky und Calvados.
Die wussten vielleicht schon mehr und es war doch kein April-Scherz.
Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall probiert. Netterweise habe ich von jemandem noch so ein, so 2-3 CL mal in die Hand gedrückt bekommen und ich fand den interessant und lecker und ich habe auch diese Calvados-Note geschmeckt.
Also so nach Apfel dann? Oder?
Ja, es hat so dieser alkoholisierte Apfel. Also Calvados ist ja, okay, schmeckt ja nicht eigentlich nach Apfel, sondern es schmeckt ja nach, das ist ja nach diesem gebrannten Apfel irgendwie. Ne? Ja. Also nach Apfelschnaps. Und diese Calvados-Note, die hat man schon drin gehabt. Mhm. Die war halt, die hat sich auch ganz gut verwoben, fand ich, mit den Whisky-Aromen. Aber der Whisky hat schon den Ton angegeben, eben mit 60% von dem Destillat. Und dementsprechend war das eine Hintergrundnote. Mhm. Aber sehr nett, sehr angenehm. Ob das jetzt unbedingt die Preise gerechtfertigt, die er dafür genommen hat, weiß ich nicht. Ich würde mir auf jeden Fall die Flasche nicht kaufen. So doll war er dann auch nicht. Aber auch spannend, das mal gekostet zu haben. Und
reicht dann auch.
Deswegen Affinity, wer mal davor steht vor der Flasche, dann macht ihr mit Sicherheit keinen Fehler. Aber es ist auch nicht so, dass ihr da jetzt riesig viel verpasst, wenn ihr nicht unbedingt mal den Blend aus Whisky, schottischem Whisky und Calvados probieren wollt. Könnt ihr vielleicht auch zu Hause machen, wenn ihr eine Flasche Calvados offen habt.
Ja.
Ja, und ansonsten, ich glaube, der größte Hype, den wir in den vergangenen Wochen hatten, war das Artback-Komitee-Release.
Ach ja, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ja, das gab es ja auch.
Dann nicht in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht besser gesagt.
Das war Mitte März, oder? Anfang März?
Ich würde jetzt auch irgendwie sowas behaupten, ja, ohne es noch genau zu wissen.
Ja.
Sagen wir einfach, es war Mitte März.
Ja, es war auf jeden Fall.
Wir legen uns jetzt hiermit fest, es war
Mitte März. Es war in der Woche vor der Tarona-Messe nämlich.
Und du weißt noch, wann die war?
Naja, muss ich gucken. Ich weiß nur, dass ich dort war und eigentlich den Artback mitnehmen wollte, aber leider war der an dem Tag noch nicht da.
Okay. Also ich habe ihn nicht probiert.
Ich habe ihn probiert.
Dann bist du in der günstigen Situation, jetzt mal was zum Artback Drum zu erzählen.
Ja, also der Artback Drum wurde in diesem Jahr gefinished mal wieder und zwar in Rumfässern. Also auch ein kleines Wortspiel, nicht nur Drum, sondern auch Rum. Und vom Verkosten her war es für mich ein relativ junger Whisky, was überhaupt nicht schlecht ist. Er wird angepriesen mit Verkostungsnotizen, mit ein bisschen Ananas, ein bisschen exotischen Früchten, ein bisschen Kokos und so weiter. Ja, findet man vor allen Dingen in der Nase so eine geröstete Ananas, sehr lecker, aber so richtig überzeugen konnte mich nicht.
Mhm,
also okay. Für den Preis, ähnlich wie wahrscheinlich bei den anderen beiden Releases, die wir gerade besprochen haben, ich glaube dieses Mal 95 Euro plus Versand, also 105 insgesamt mit Versand. Ja, muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe mir eine Flasche gegönnt und habe sie dann aber getauscht und zwar gegen das letzte Committee-Release.
Das Grooves. War der Grooves. Ja, ah ja, diese Hippie-Pulle.
Ja, genau. Und den fand ich ja persönlich ganz toll. Du hattest damals eine bekommen, ich nicht. Und ich habe mir jetzt noch eine gesichert, weil ich den einfach super lecker fand. Und ist natürlich Geschmackssache, auch beim Drum, ne? Dieses Rum-Finish machen jetzt einige.
Lustigerweise habe ich übrigens meinen Grooves damals auch eingetauscht.
Ja, du hast ja viel dafür bekommen.
3 Flaschen habe ich dafür bekommen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Drum ist okay, kann man trinken, aber ist jetzt nicht der beste Artback, den ich in den letzten Jahren hatte. Also mir hat der Grooves zum Beispiel wesentlich besser gefallen. Auch Dark Cove, also alles, was so ein bisschen wahrscheinlich eher in die weinige Richtung geht, schlägt bei mir natürlich so ein bisschen an, mag ich sehr. Deswegen war es jetzt nicht so mein Fall. Aber es gab auch viele Leute, von denen ich gehört habe, dass sie den lecker fanden.
Ja. Ja, ich finde das, wenn es nicht so knapp wäre mit den Flaschen für die Welt, wo sich ja alle immer dann um diese 12.000 Pullen prügeln müssen.
Ach doch, so viel.
12.000 sind es, genau. Und die sind in einer halben Stunde ausverkauft. Mhm. Es geht von 10 bis 10.30 Uhr, dann sind alle Flaschen weg.
Ja,
an irgendeinem Mittwoch ist das, glaube ich, immer. Und das finde ich ein bisschen schade, weil als Artback-Fan hast du ja nicht die Riesenauswahl. Ja, du hast den Ten, du hast den Ugedal, du hast den Corey Reckon und den Anoa.
Anno, das A.
Oder Anno. Also mein Gaelic ist noch ein bisschen unterentwickelt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich das auf die Preise auswirkt. Also McKellen ist auch nicht günstiger geworden, dadurch, dass die ihre Produktionskapazität verdoppelt haben.
Ja, ja, aber wie haben sie die verdoppelt, ne? Mit dieser riesen
Hobbit-Distillerie.
Ja. Das sieht schon geil aus.
Ja, sieht sehr gut aus. Also eine unterirdisch kann man nicht sagen.
Boden so, eingelassen, ja. Ja,
irgendwie eingelassen mit so Hügeldächern und so. Ja. Das sieht auch so in die Landschaft irgendwie
runtergeschoben.
Cool. Ja. Ne, so würde ich mir eigentlich eine angenehme Version vom Stuttgarter Bahnhof vorstellen, den es so natürlich nie geben wird. Wenn man schon seinen Bahnhof vergräbt, dann sollte man sich da an McKellen ein Vorbild nehmen oder hätte man sich nehmen sollen. Mhm. Nein, das haben die ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, das hat jetzt auch kein Impact auf die Preise bei McKellen. Ne? Die gehen auch da steil nach oben. Ja, aber man wird sehen. Ich verstehe auf jeden Fall, warum die Leute auf diese Artback-Sonderabfüllung so einen Run entwickeln und die unbedingt haben wollen, weil, wie gesagt, als Fan hast du nicht so sehr viel Auswahl.
Ja, das stimmt.
Genau.
Genug Hypes oder willst du noch einen Hype?
Ja, haben wir noch einen? Ist dir noch irgendwas hängen geblieben?
Ist mir noch was hängen geblieben? Ich hatte letztens ein Sample vom Ladymore. Sagt dir das was?
Marco Born, Brühler Whiskyhaus. Lange nicht gesportet hier.
Ja, das stimmt. Hallo Marco. Stimmt, genau. Die haben was Witziges gemacht. Die wollten schon immer mal einen Octomore abfüllen. Leider ist Octomore relativ schwer zu bekommen. Und wenn dann, meinte Marco irgendwann mal in einem Interview, habe ich das, glaube ich, gelesen, schweineteuer.
Ja, irre teuer.
Genau. Ja. Und die sind dann, glaube ich, günstig an einen Octomore-Fass gekommen, ein halbes. Und haben dann dazu noch ein Fass Lady gekauft. Ein halbes auch. Und die zwei wurden dann in einem Sauternfass nochmal vermehlt. Richtig dunkle Suppe, abgefüllt und
Marco Bond-Style. Dunkel,
ja,
rauchig,
dreckig.
Ja, okay.
Mhm. Geräucherter Speck, Barbecue-Soße.
Hast du den probiert?
Ja. Für mich schon too much. Man muss davon, also wenn man da nur ein Sample hat, ist es, glaube ich, wirklich doof. Man muss davon wirklich 2-3 Gläser trinken und dann ist der richtig, richtig gut. Das erste Mal, ich hatte so das erste Glas und dachte mir so, oi, 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 was ist denn das? Nicht schlecht oder irgendwas, aber einfach too much teilweise. Hm. Beim zweiten Glas ist dann, da ist man so ein bisschen dran gewöhnt, auch schon beim zweiten, dritten Schluck ist entspannt. Aber
also das hat man ja oft,
der hat Feuer, der ist extrem süß, der ist voll. Wie gesagt, dieses ganze Barbecue-Ding, speckig, echt lecker.
Macht Spaß. Warum habe ich den nicht gekauft?
Weiß nicht, war auch so 2 Stunden online wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, der war mir zu teuer, ne?
Ja. Und ich war erst auch, wie gesagt, so ein bisschen abgeschreckt. Aber ist auf jeden Fall interessant. Also, weiß nicht, ob ich mir eine ganze Flasche gekauft hätte.
Ja,
wäre wahrscheinlich gut gewesen.
Der lag auch so bei 150 Euro oder sowas. Ne?
Ja, das ist ja auch
wieder kein Schnapper. So ein, ja. Für so ein, ich weiß gar nicht, wie alt er war, aber
ja.
Für einen 10-Jährigen oder wie alt wird er? Maximal, ne? Wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ob was drauf stand. Hab ich
ja, gar nicht vielleicht stand gar nichts drauf. Ja.
Auf jeden Fall trotzdem interessant, das einfach auch so zu machen. Ne? Ist im Endeffekt, ist trotzdem Single Malt, ist ja eine Brennerei. Obwohl es zwei verschiedene Marken aus der Brennerei sind, die dort gewettet wurden. Ja. Ich fand es interessant, ich habe mir ein kleines Sample gegönnt, reicht mir zumindest allerdings auch. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass jemand bei uns solche coolen Experimente macht, finde ich sehr, sehr spannend.
Super. Also man muss sagen, der Marco Bonn bringt ja auch zumindest für den Geschmack in Deutschland oder für die deutsche Whisky-Community immer wieder Sachen raus, die da begeistern, diese ganzen Eila-Sherry-Bomben, wo Lagavulin, 10-Jähriger im PX-Fass und so ein Kram. Also tolle Sachen und auch, ich glaube, aktuell hat er wieder jetzt vor ein paar Tagen wieder einen Line-Up reingekriegt mit 3-4 Flaschen verschiedenen.
Ja, Secret Orkney aus dem Port-Cask, der klang irgendwie total interessant, fand ich. Kann ja nur Scapa oder Highland Park sein, ich würde auf Highland Park tippen.
Stand da nicht sogar Highland Park drauf? War das ein Secret?
Ja, das ist ein Secret Orkney stand da drauf. Und dann noch ein Secret Speyside.
Secret Speyside war Cognac Cask.
Ach was. Mhm. Okay.
Weiß ich, okay. Das fand ich spannend.
Ja.
Mein Bruder hat sich gleich das komplette Line-Up wieder bestellt. Ja. Da werde ich mal mir was abfüllen lassen.
Ja, aber also wie gesagt, im Moment ist es auch wirklich viel. Ich glaube, da kamen jetzt 3-4 Flaschen hintereinander raus. Da muss man wirklich Bock drauf haben. ich gucke da gern zu, bestelle mir mal ein Sample, das ist ganz nett.
Ja, also man muss ja auch dazu kommen, das Ganze mal zu trinken. Und ich habe ja diesen Old Man of Isla, den hab ich ja, diesen 10-jährigen Lagavulin, der steht hier bei mir immer noch im Schrank.
Wenn du jemanden brauchst.
Ja, ich weiß. Okay. Ich habe den schon mal probiert. ich hatte mir so dazu geil. Gleich so ein 10CL-Sample noch geholt. Von daher, das rennt ja auch nicht weg, das Zeug. Ne? Das ist ja das Schöne. Das wird ja nicht
schlecht.
Das ist das Schöne. Aber klar, du kannst dir nicht in dem Takt, wie der Flaschen rausbringt, dir immer das Zeug holen.
Den da kannst du aber so trinken, den Old Man of Isla. Der ist nämlich so süß und süffig.
Naja, der ist sehr süffig. Ja,
das ist hart. Ja.
Ja, gefährliches Zeug. Gefährliches Zeug.
Ja. Mach mal weiter.
Ich glaube, wir sind mit den Hype-Abfüllungen jetzt auch erstmal durch. Ja, so lange haben wir auch noch nie über Hypes, glaube ich, geredet.
Das stimmt, über eine halbe Stunde schon.
Vor allen Dingen über Hypes, von denen ich viele gar nicht so gerechtfertigt finde.
Ja.
Aber das ist ja oft so bei Hypes, dass wir uns für Sachen interessieren, begeistern, uns darüber bereden, besprechen und verreißen und in den Himmel loben und was auch immer. Und am Ende aber was anderes trinken.
Ja, das stimmt.
oder uns andere Flaschen kaufen oder andere Dinge tun, das die stimmt. damit irgendwie zusammenhängen. Was ich spannend fände, wäre, wenn wir mal so über die Aktivitäten der letzten Wochen und Monate nochmal kurz sprechen seit dem letzten Poddy. Was denn so passiert ist in der Whisky-Welt von unserer Seite, was wir so getrieben haben.
Okay.
Und da fände ich cool, wenn du mal mit deinem Tarona Besuch mal anfängst.
Ja, ich durfte das erste Mal auf einer Whisky-Messe nicht nur Gast sein, sondern auch mal hinterm Tresen stehen, was für mich ganz spannend war. Und das war in Erfurt auf der Tarona Whisky-Messe. Vorneweg, wunderschöne Messe. Es war viel los, die Location ist super. Ist ein großer Saal mit einer großen Empore oben herum. Ausreichend Platz, es gibt eine Bühne, es gab Musik, es gab Essen. Mhm. Es gab noch einen zweiten Saal. Überall waren nicht nur Whisky-Aussteller, sondern auch Rum-Aussteller. Brände wurden vorgestellt. Auch Sachen, die rund um den Whisky wurden vorgestellt. Dort saß jemand, der hat Whisky-Gläser Mund geblasen.
Live vor Ort?
Ja.
Okay, cool.
Ein Glasbläser war live vor Ort und man konnte sich dort direkt von ihm ein Glas blasen lassen. Dann, was auch sehr schön war, die Tastingräume, zwei gesonderte Tastingräume, wo wirklich interessante Tastings stattfanden. Zwei davon durfte ich durchführen.
Ah, sehr gut.
War für mich auch eine Premiere. Mhm. Etwas ungewohnt, nachdem ich bisher immer nur selbst an Tastings teilgenommen habe, auch mal selbst Tastings durchzuführen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
Wie war das vom Gefühl her, dass du da ja voraussichtlich auch Leute sitzen gehabt hast, die sehr erfahren sind mit dem Thema Whisky. Hat das für dich was ausgemacht? Oder?
Na, ich habe vor allen Dingen mit denen einfach so geredet, wie wir zwei gerade reden, so frei von der Leber weg. Natürlich ein bisschen die Brennerei vorgestellt, weil dort auch Leute saßen, die hatten das erste Mal einen Artback im Glas.
Okay, ja gut, klar. Damit musst du ja mal rechnen, ne? Dass du ein gemischtes Publikum hast. Ja.
Genau. Und dann trotzdem, oft ist dann der Whisky natürlich im Mittelpunkt, aber was auch viel wichtiger ist, ist, denke ich, bei einem Tasting, dass es so zwischenmenschlich passt und man einfach auch nett schnackt und sich kurz über den Whisky unterhält, ein offenes Ohr für Fragen hat, den ein oder anderen Schwank dazu erzählt, was das Ganze so ein bisschen belebt. Einfach das Ganze interessant halten. Was ich als Herausforderung bei der ganzen Sache sah, war, man hatte 4 Drams und nur eine Stunde Zeit. Und das ist sportlich. Viertelstunde pro Dram, noch nicht mal, weil man erzählt ja in der Regel erstmal 5 Minuten oder so, dann schenkt man so den ersten ein und ja, das war auf jeden Fall schon eine sportliche Zeit. Und,
hätten 3 fast gereicht, naja, du hast schon recht, naja, ist schon eng.
Also es ging schon, aber man musste beim letzten, dann wurde teilweise schon die Tür geöffnet, weil jemand reingeschaut hat, ob sie schon zum nächsten können, überhaupt nicht schlimm.
Naja,
hat auch nicht gestört oder so, aber das ist dann natürlich manchmal so. Nö, ansonsten auf der Messe viele bekannte Leute getroffen. Pat Hock war da, ich glaube, der Rhön-Schotte Gerson war da. Viele Leipziger, die ich persönlich kenne, waren da. Jens Fahr, Mike Renkel, die waren beide da.
Hast du den André vom Whisky Evening getroffen?
Den habe ich von der Ferne gesehen. Ich habe ihn nicht getroffen, weil oben in dieser Halle war ziemlich viel los und ich habe natürlich auch die meiste Zeit gearbeitet.
Ja, ja, klar.
Stand selber am Stand.
Also ich hätte, wenn ich da Gast gewesen wäre, den André bestimmt gleich mal vollgelabert. Den finde ich nämlich sehr sympathisch.
Ich finde ihn witzig.
Ja, der ist irgendwie lustig und der fetzt irgendwie. Und mit dem hätte ich mich bestimmt nochmal irgendwie versucht auszutauschen da. Nee, okay, cool.
Stimmt, also man hat auf jeden Fall einige bekannte Leute gesehen. Eine super coole und breite Bandbreite an Ausstellungen gehabt. Fand ich wirklich schön. Und wie gesagt, Location super. Ich freue mich definitiv aufs nächste Jahr schon. Mhm.
Alles gut
organisiert.
Schick, schick.
Ja. Genau. Was hast du so getrieben?
Also mein Highlight war das Charity-Raritäten-Tasting.
Ah, stimmt.
In Delitzsch, in der Altstadtkneipe Nummer 2 Whiskystube beim Jens Fahr.
Da sind wir wieder
du
beim Jens,
auch gerade als Teilnehmer der Dachona nochmal genannt hast. War letztes Jahr schon mein Whisky-Highlight und das wird auch sehr schwierig, dieses Jahr das nochmal zu toppen. Hintergrund ist, das ist ein zweitägiges Tasting, also es geht über 2 Abende, startet jeden Abend um 18 Uhr und ist quasi Open End, aber geht irgendwie bis kurz nach Mitternacht. Und das Ganze ist auf 20 Teilnehmer begrenzt und die Teilnahmebedingungen sind quasi, dass du als Charity-Komponente 50 Euro quasi Eintrittsgeld zahlst,
ja,
die dann aber gespendet werden an eine von allen zu definierende gemeinnützige Organisation. Ich glaube, das war jetzt ein Krankenhaus, Kinderkrebsklinik oder sowas, die das Geld dann bekommt. Das heißt, 20 mal 50 Euro, also auch ein ganz angenehmer Betrag, der da zusammenkommt.
Jo.
Das ist die eine Komponente von dem Zugang. Das zweite ist, klar, für die Location und ein bisschen was für Essen und Getränke und sowas bezahlt, die man neben dem Whisky hat. Und das dritte ist, dass man eine Flasche als Eintritt mitbringen muss, und zwar eine Rarität.
Was ist denn eine Rarität?
Eine Flasche, die es so nicht mehr zu kaufen gibt oder nur unter erschwerten Bedingungen.
Artback Drum?
Whisky, der alt ist, nein. Also keine neuen Sachen, sondern es geht darum, dass das Ganze ein gewisses Alter auch haben muss.
Okay.
Es gab eine einzige Ausnahme, aber da kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen. Mhm. Grundlegend waren das Flaschen, die irgendwie seit 15, 20 Jahren irgendwie nicht mehr im Verkauf waren. Mhm. Und diese 20 Leute haben halt 20 Flaschen mitgebracht, jeder eine oder mindestens eine. Und entsprechend gab es ein Line-up pro Abend von jeweils 10 Flaschen, 10 Drams. Was schon hart an der Grenze des Schaffbaren ist, gar nicht so sehr von dem Volumen her. Es war immer knapp 2 CL. Der Jens hat immer geguckt, dass man etwas drunter ist, um auch sozusagen das durch dieses Pensum den Abend über durchzuhalten. Das finde ich, geht noch über so einen Abend verteilt. Aber die Sensorik, die lässt natürlich ein Stück weit nach über so einen Abend.
Stimmt.
Und da gießt du Whiskys dir ein, die du normalerweise hier feiern würdest, gefühlt einen halben Tag lang.
Ja.
2 CL und da haust du dir das so im Halbstundentakt unter die Nase und in den Rachen. Und das ist natürlich das ist der einzige Wermutstropfen an dem Ganzen. Ne?
Hättest du auch sagen können, okay, nach 5 mache ich Schluss, den Rest nehme ich mir als Sample mit.
Ja, haben Leute gemacht.
Okay,
ne? Zwei Leute haben sich da was abgefüllt. Ja. Fand ich jetzt aber irgendwie auch so dem Abend so nicht angemessen. Es war irgendwie auch komisch. Ja, das
stimmt auch wieder, ne? Hast du recht.
Die Leute, die Flasche mitbringen, die wollen ja auch damit den anderen drüber reden, über ihre Pulle, die sie mitbringen und so. Und die, ne, deswegen, das war halt dann irgendwie, wäre ein bisschen schade gewesen. Ich hatte einen Glenn Glasseau mit.
Okay.
Ein Glasauge, wie die netten Menschen da liebevoll gesagt haben. Und zwar eine Abfüllung, die nur bis 91 gebottelt wurde.
Ja.
Also die Flasche war im jüngsten Fall 1991 abgefüllt und ist ein 12-Jähriger mit 43% aus der Standard-Range von Glenn Glasseau und entsprechend Ende der 70er irgendwie gebrannt.
Kurze Frage, hat die einen Schraubverschluss?
Die hat einen Schraubverschluss,
okay.
Interessanterweise hatten die meisten Flaschen da Schraubverschluss.
Ja, die alten.
Weil bestimmt. Die alten Buddeln ja alle Schraubverschluss haben. Ich glaube aber, dass ich damit auch noch einen der uninteressantesten Malls dabei hatte, auch wenn ich ihn natürlich super spannend finde.
Ja.
Aber da gab es alte Glenfarclas, alte Artbacks, ein Port Ellen, so 70er-Jahre-Stuff, ne? Also wirklich große, große alte Dekanter von Signatory.
Ja.
Also nicht die, die wir heute kennen, sondern so runde Teile aus den 70ern, aus den 70ern, ein 21-jähriger Artback und so ein Kram, ne?
So nett.
Wirklich tolle, tolle Sachen. Irgendwelche Sonderabfüllungen. Ja, die einzige moderne Flasche, die jemand mitgebracht hatte, war so ein 73er Space Cider mit, ich weiß nicht, wie alt er war, 45 oder irgendwas Jahren. Da hat dann der Jens gesagt, den darf er auch aufmachen, wenn er das möchte.
Was war das? Erinnerst du dich an den Abfüller?
Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Nee, okay. Aber könnte ich nachgucken. Ich hab alle Etiketten noch fotografiert.
Okay.
Muss
ich mir dann mal zeigen.
Kann ich dir nachher mal zeigen. Also schicke Sachen.
Ja.
War durchweg interessant. Von, ich sage jetzt mal, alten Blends aus den 60ern,
ja,
über Standard Range aus den 60er, 70er, 80ern und dann eben Spezialabfüllungen, die halt dann entweder rauchig waren oder halt sehr sherry-lastig waren oder richtig reine Bourbon-fast gelagerte Kracher. Also wirklich richtig toll. Und ja, ungeachtet dessen hast du da den Raum voll gehabt mit, ich würde mal sagen, der Creme de la Creme von Jens Whisky Leben. Also den Menschen, die kamen aus ganz Deutschland angereist für dieses Wochenende.
Okay.
Haben in Delitzsch genächtigt, also aus München, aus dem Westen der Republik, aus Berlin, weiß der Geier. Und das waren alles so Leute, die irgendwie seit 20, 30, 40 Jahren sich mit dem Thema Whisky beschäftigen. Ja. Da waren noch ein paar Rookies dabei, so wie ich, ne, die halt, also mit 40 war ich da jung, ne, oder ich bin ja 42, aber so mit etwas über 40, ne, gehörte ich da zu den jüngeren Eisen in dem, okay, Raum, ne, also zu den jüngeren Kollegen.
Ja.
Was nicht schlimm ist und was auch gut ist, weil du halt, glaube ich, auch so einen Generationswechsel irgendwann noch mal brauchst oder auch mal ein bisschen andere Sichtweisen auf die Themen brauchst.
Ja.
Und das war auch nicht so, wir wissen alles besser oder so, sondern es war ein super Abend mit super Diskussionen, alles extrem lustig. Ich habe ganz spannende Themen diskutiert und wie man das ansonsten gar nicht so bekommt. Ne? Also das kannst du halt so gesehen, neben diesen Abfüllungen kannst du dieses Ganze drumherum an dem Abend nirgendwo anders bekommen.
Mhm.
Und allein deswegen war das schon ein Knaller, von diesen ganzen tollen Abfüllungen mal abgesehen.
Ich finde es sowieso allgemein bei dem Hobby, bei der Leidenschaft Whisky so schön, dass es eben nicht darum geht, wie alt man ist, wie lange man schon Whisky trinkt, wie viel Ahnung man hat, weil man irgendwo die gleiche Leidenschaft teilt. Und selbst wenn man jemanden kennenlernt, der gerade seinen ersten, weiß nicht, Glenmorangie 10 gekauft hat, man freut sich selbst, ihm auf seiner Reise so durch den Genuss, durch den Geschmack was Neues zeigen zu können. Man sagt dann, oh, hier, probier mal das. Also man sieht es immer auf den Messen, wenn dann die Aussteller zu ihren Kollegen gehen und sagen, hier, ich habe was richtig Gutes Neues, das musst du unbedingt probieren. Dann gehen die mit offenen Flaschen dort quasi von Stand zu Stand und sagen, hier, probier einfach mal. Man teilt das einfach und dann ist auch egal, ob da jemand bei Redbreast arbeitet und dann zu einem Stand von Artback geht oder andersrum. Das macht einfach Spaß. Die Leute teilen einfach die gleiche Leidenschaft und das ist schön. Und da war dort sicher genau das Gleiche. Dort sind wirklich schon Jahre, Jahrzehnte lang erfahrene Genießer am Start gewesen und dann so Leute wie du und ich glaube, Bernie Birne war auch dabei.
Genau, Matze war auch dabei.
Ja,
ja, also das macht es am Ende aus.
Ne? Also ich finde es total super, mich freut das immer.
Dieses Thema.
Ja.
Und auch so ein bisschen vielleicht Know-how-Transfer, ne? Von alt zu jung.
Genau, natürlich.
Erfahrungsaustausch, wo man auch was geben kann, aber wo man, wenn man als jemand, der sich vielleicht jetzt 5 Jahre mit dem Thema Whisky beschäftigt, irgendwie doch viel mehr nimmt und viel mehr Erfahrung sammeln kann. Nein, es war richtig gut und hat extrem viel Spaß gemacht und war mein Highlight. War mit Sicherheit mein Highlight dieses Jahr. Das war jetzt das zweite Mal. Ich bin ja dieses Mal über die Warteliste reingekommen tatsächlich.
Okay.
Und ich stehe für nächstes Jahr wieder auf der Warteliste, weil das ist für nächstes Jahr schon voll.
Ach, krass.
Erfahrungsgemäß immer wieder Leute ab.
Ja.
Aber wenn du an dem Abend sagst, ich möchte nächstes Jahr dabei sein, dann sagt der Jens, du, sorry, ist schon erstmal voll. Aber ich pack dich auf die Warteliste
drauf,
so, ne?
Abgefahren.
Und ja, das ist halt, klar, du weißt ja jetzt noch nicht, ob du da dann tatsächlich mal nicht krank bist, oder einer hat einen Trauerfall in der Familie, ist deswegen nicht gekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da zwei, drei Leute abspringen und man dann noch irgendwie reinrutscht, wenn man so auf den ersten Plätzen ist, die ist relativ hoch. Aber ich bin jetzt ganz zuversichtlich, falls ich das nächste Jahr Zeit haben sollte, dass ich da auch irgendwie wieder mich reinschleichen kann.
Three in a row.
Ja, muss schon sein. Also ja, ich würde auf jeden Fall, solange es geht, würde ich da hinfahren.
Dann bist du schon Veteran dann.
Die machen das schon länger, ich weiß gar nicht wie lange, aber da waren zwei dabei, die waren jedes Jahr dabei.
Okay, cool.
Bei jedem Charity Tasting.
Cool.
Ja, und das ist schon was. Von daher, mal gucken.
Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben heute noch gar keinen Whisky getrunken.
Das stimmt allerdings. Das wird doch, glaube ich, überbewertet. Ich muss mit dir da nochmal drüber reden. Wir können das heute nochmal machen, weil du ja auch schon die Gläser hier so schön hingestellt hast und auch einen Whisky schon am Start hast.
Ja.
Aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir das jedes Mal brauchen.
Packt's in die Kommentare.
Packt's in die Kommentare. Haben wir irgendwie
eine
Kommentarfunktion?
Wir haben eine Kommentarfunktion, sowohl bei Facebook als auch auf unserer Website. Packt's in die Kommentare. Dramgood.de. Genau.
Sehr gut. Dramgood.de. Beides gucke ich mir nicht an, aber der Tim wird berichten, was ihr so schreibt.
Ach, Olli. Okay.
Nein, der Punkt ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man hier spricht und dann irgendwie dabei schnüffelt und trinkt und sowas. Von daher, dann entsteht auch immer so eine Stille und man gluckert hier so vor sich hin.
Aber deswegen sind wir zu zweit. Der eine probiert, der andere redet dann.
Ja.
Könnte man tun. Ich schenke dir einfach mal ein.
Wir haben auf jeden Fall die ersten Male, die ersten drei Folgen haben wir nicht verkostet. Und ich habe da nichts vermisst. Sagen wir es mal so.
Ja, du warst immer Anti, ne?
Ich war immer Anti. Nein.
Soll ich noch leer machen?
Nö. Brauchst du nicht leer machen, aber du kannst vielleicht dazu was sagen, was du uns da eingegossen hast.
Ja, gerne. Einigen von euch wird bestimmt der Name Billy Walker was sagen.
Also mir schon, falls ich einigen von euch bin.
Ne? Ehemals Ben Riach, Glenn Dronach, Glenn Glasso und jetzt zum Schluss Glenn Allachy. Und der Gute wurde angeheuert und zwar von einer irischen Brennerei und das ist die Low Gill Brennerei in Sligo.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber ich bin durch Zufall über einen Bekannten drauf gekommen und der hat mir ein Foto geschickt, einfach nur von der Flasche. Die sah mega schön aus. Total schickes Teil und meinte so, kennst du? Fragezeichen. Ich so, ne. Und da hat er mir ein Sample organisiert, weil ich es nicht kannte. Und was sich dahinter verbirgt, ist eine Abfüllung, die heißt Afro Anacuna First Edition und ist 14 Jahre alt.
Also wer zur Hölle denkt sich immer solche Namen aus,
keine Ahnung.
Sau aussprechen kann?
Hey, aber man kann
Afro
ja einfach...
Afro Anacuna.
Wir nennen ihn einfach Anacuna, okay?
Oder Anaconda, das kann ich mir noch merken.
Ja, die Anaconda. Das wird bestimmt irgendwann so der Spitzname wie das Glasauge. Hattest du schon die neue Anaconda?
Genau.
Nee, auf jeden Fall, was die Brennerei gemacht hat, ist, die haben relativ viel Whisky von anderen irischen Brennereien angekauft. Ganze Fässer.
Mhm.
Weil die auch angefangen haben, jetzt erst im Jahr 2018 zu produzieren. Ja. Und man möchte trotzdem schon Whisky rausbringen, den Namen so ein bisschen bekannt machen. Und was Billy Walker dort macht, er nimmt die Fässer, die er von anderen Brennereien oder die von anderen Brennereien angekauft wurden. Und diese werden dann nochmal gefinisht oder in Batches abgefüllt. Aber
was übrigens das schottische Modell ist. Das machen sie ja alle, diese vielen gegründeten Brennereien. Ja. Die haben alle schon Abfüllungen am Start, die niemals von ihnen selber kommen können.
Genau, Rosé kenne ich, Isle of Rosé, die machen das genauso.
Glendalough, wenn man es so ausspricht.
Ja, Glendalough ist aber irisch, oder?
Ja, irisch.
Ja, genau.
Und also die Iren machen das ganz viel.
Ja, interessant. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass es ein Single Malt Irish Whisky ist. Das heißt, eine Brennerei und hier in diesem Fall gefinisht, beziehungsweise eine Vollreifung aus PX und Oloroso Fässern.
Mhm.
Sehr interessant. Und es ist nun so, dass dieser Anacuna jährlich in 3 Abfüllungen rausgebracht wird. Die sehen immer so ein bisschen aus wie ein Buch irgendwie, ganz nett anzusehen. Wahrscheinlich eher was für die Sammler.
Ist also die Kartonage meinst du
die
jetzt?
Die Kartonage, genau, es sieht aus wie ein Buch. Hat meiner Meinung nach ein sehr modernes, aber sehr schönes Design.
Ja.
Die Flasche sieht auch sehr schön aus. Spricht eher die Sammler an. Ich war auch erst so ein bisschen kritisch. So, ja, okay, ist halt schick, sieht schön aus, cool. Wird ja irgendwie so ein
Regalwhisky.
Regalwhisky sein, genau. Ich habe ihn dann probiert und ich fand ihn super toll. Riech einfach mal, nimm mal eine Nase, ich erzähl mal noch ein bisschen.
Also die Farbe, wenn ich es mir jetzt so angucke, die lässt auf den ersten Blick jetzt nicht auf eine Sherry-Abfüllung schließen, sondern würde ich sagen auf eine gut gereifte Bourbon-Abfüllung.
Ja,
ne? Vielleicht so einen ganz kleinen Rot-Rosé-Stich.
Ja,
liegt vielleicht am Licht hier, aber ich würde sagen, hat so einen kleinen Rotstich.
Finde ich auch.
Ja, aber würde ich jetzt sagen, optisch eher Bourbon.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also vom Gucken, ne, ich dachte mir auch, habe das Sample in die Hand bekommen. Hä, PX und Oloroso, weiß nicht. Aber in der Nase kommt das, glaube ich, schon ganz nett rüber. Es wird nun so sein, dass jetzt jedes Jahr 3 Abfüllungen rauskommen, die alle 3 das gleiche Design haben, die dann quasi als Schuber ins Regal passen, weil ja die Bücher. Und das ist jetzt 3 Jahre lang. Die werden immer zwischen 14 und 16 Jahren alt sein. Und immer Single Malt Irish Whiskey.
Wie viel Umdrehung hat er?
Was schätzt du denn? So von der Nase?
Also das finde ich bei ihren immer schwer.
Ja.
Weil die, finde ich, auch in Fassstärken immer so relativ angenehm sind. Aber ich würde sagen 50 plus.
Nö.
Nee?
48.
Naja, okay, da liege ich ja nicht so weit
weg. Ja. Alles gut. Also knapp unter 50, aber auch schön ein bisschen erhöhter Alkoholgehalt. 6.600 Flaschen gab es davon. 2004 destilliert, 2018 abgefüllt. Und meiner Meinung nach absolut interessant. Aber wie gesagt, relativ preisintensiv. 14 Jahre alter Ire, 150 Euro. Kann man machen, ist ein Sammlerobjekt. Ist, glaube ich, wirklich an die Sammler gerichtet.
Also dafür kriegst du, glaube ich, normalerweise 2 Iren in dem Alter.
Ja.
Also als Fassstärke, ne? 2 14-jährige Fassstärke.
Bist ja, du ist es so? Also ich habe auf dem irischen Markt nicht so den Überblick.
Ja, müsstest du eigentlich schon. Also ich würde sagen, da kriegst du 2 bis 3 Flaschen für, 2 auf jeden Fall. Es gibt nicht so viele alte Whiskys.
Okay.
Aber ich habe so zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Mietzenhead. Also
Mietzenhead.
Ja. Das ist kommt aus der Kuli-Brennerei und wird von Westcork abgefüllt. Also Westcork kauft den ein, weil die auch noch keinen so alten Single Malt haben, glaube ich.
Westcork, doch, die haben doch die schon, auch schon eigene Abfüllungen.
Ja, aber ich glaube.
Wirklich interessante, glaube ich.
Westcork. Ja, ich glaube nur, wenn ich das richtig weiß, ist das noch eine Kuli-Abfüllung, die irgendwie zugekauft haben. Und der ist, der kostet 60, 70 Euro irgendwie.
Okay.
Also von der Nase her ist so ein leichter Sherry. Also jetzt, weil du sagtest, PX ist jetzt nicht so diese fiese Süße und so.
Sehr fein,
sehr,
aber.
Sehr feine Fruchtnote.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber es ist, der hat so dieses, dieses zartfruchtige, ne, was so nicht so in your face, sondern halt fast schon so ein bisschen oldschoolig irgendwie.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der hat eine totale Leichtigkeit, aber irgendwo auch eine richtige Tiefe. Also es ist auch so ein Spiel zwischen leichten, eher hellen Aromen und dann aber auch auf der anderen Seite, ich finde auch dunkle Sachen. Also es ist irgendwie sehr interessant, das wechselt, vor allen Dingen, wenn man dem ein bisschen Zeit im Glas gibt. Ich war positiv überrascht von der ganzen Sache.
Also eindeutig Sherry.
Definitiv.
Aber wie gesagt, ist auf den ersten, weil der halt auch wirklich wie ein Bourbon fast gereifter aussieht.
Ja.
Wenn man es jetzt nicht weiß, riecht man es wahrscheinlich erst beim zweiten riechen.
Ja. Mich hat er so ein bisschen, ich habe mal einen, das war ein Bunna. Ich hatte mal einen Bunna im Glas, der ähnlich war. Ein relativ alter, mit auch 18, 19 Jahren. Der erinnert mich von der Nase her so ein bisschen daran. Auf der Zunge dann allerdings. Probier ruhig mal.
Ja, ich probiere mal.
Auf der Zunge da ist dann allerdings einiges los. Da starten dann auch wieder Früchte, meiner Meinung nach, aber auch sehr intensives Holz. hat man dann auf der Zunge, was dann mitgegeben wird. Abgang, was ich in Erinnerung habe, ich hatte ihn letztens schon mal im Glas, mittellang, aber auch eher vom Holz, bisschen Bitternoten geprägt, Kaffee, dunkle Schokolade, ein bisschen trocken.
Was ja, trocken du? Werden, aber schön. Also Alkohol, den hat man kurz, so
ja,
ganz kurz aufblitzen.
Ja, der hat schon einen schönen Antrieb.
Die 48, ne? Haben, die kommen gut rüber, aber angenehm, finde ich. Mhm. Ja, Frucht tritt so ein bisschen in den Hintergrund, hat man immer noch so ein bisschen mitschwingend, so irgendwie so, ich hätte fast gesagt Banane oder sowas, ne? Irgendwie sowas, mhm, sowas Tropisches fast schon. Also nicht die so helle Schokolade vielleicht.
Ja.
Trockener werdend, aber auch nicht, jetzt nicht komplett den Mund zusammenziehend so, aber schon holzig.
Weißt du, was ich gerade noch in der Nase habe? Physalis.
Ja,
diese kleinen orangen Teile, ja, die immer auf kalten Buffets irgendwie als Deko mit rumliegen, mhm, die sind ganz lecker und mich hat gerade so die Nase ein bisschen dran erinnert.
Man hat so eine ganz leichte Mandel-Nuss-Note noch, mhm, irgendwie. Also spannend, komplex.
Gib ihm mal ein bisschen lecker. Zeit im Glas, der macht.
Ich glaube auch, dass da noch viel geht.
Ja.
Auf jeden Fall ein super interessantes Teil, gerade in der, klingt immer doof, aber in der heutigen Zeit, wo Sherry-Whisky ja gar nicht dunkel genug sein kann,
ja,
und alle irgendwie Cola-artige Farben haben wollen.
Ja.
Das ist mal wieder ein guter Beleg dafür, dass es das gar nicht braucht, um guten Whisky zu machen. Nein, der gefällt mir sehr gut. Aber 140 Euro wert ist.
150.
Entschuldige, ich bin auf den 140 bin ich heute irgendwie festgenagelt. Ob der 150 Euro wert ist, ich weiß es nicht.
Ja, das ist wirklich die Frage.
Wenn, ne? wenn du jetzt sagst, es ist ein Sammlerding und du hast einen tollen Karton. Und
ich glaube, das spielt mit rein. Die spielen ja auch so ein bisschen damit, dass eben Billy Walker der Masterblender ist.
Ja, das ist mit Sicherheit auch ein
Wert. Lässt man sich natürlich bezahlen. Ne?
Ist ein Wertsteigerungspotenzial. Der Billy Definitiv. Walker wird das auch nicht für Nüsse gemacht haben. Eben. Der wollte auch Geld haben.
Ja.
Und das muss man alles mit draufschlagen. Ich denke mal, dass der jetzt, wenn man den einfach so abgefüllt hätte, hättest du den vielleicht für 70, 80, 90 Euro auf jeden Fall raustun können.
Ja.
Und der Rest ist jetzt sozusagen Billy Walker und Hype.
Und wunderschön, wirklich. Also die Verpackung sieht echt cool aus.
Ich werde mir es auf jeden Fall mal angucken.
Spielt auch mit rein, muss ich leider so sagen. Ne? Alle sagen immer, ja, ich brauche einfach nur eine Flasche mit einem selbstgeschriebenen Etikett und einem Korken drin.
Wo finden denn unsere Zuhörer diese Abfüllung, dass die sagen können, okay, ich guck mal nach Athru Anakuna.
Also was ich jetzt gesehen habe, ich guck mal kurz in der Whisky Base, warte kurz. Gibt's den bei Beowein, dann auf dieser Seite Irish Whiskies.
Okay, das sind ja schon, ist ja Irish Whiskies, das kann man sich merken. Beowein, genau, kann man sich auch merken.
Bei Beowein gibt es übrigens was ganz Interessantes. Die bieten dort ein Sample an. Und wenn man dann die ganze Flasche kauft, dann kriegt man die Kohle für Sample zurück.
Auch von dem?
Ja.
Okay, cool.
Genau. Ist ganz witzig. Und ich überlege gerade, wo gibt es den noch? So viele sind es noch gar nicht. Der ist auch noch relativ unbekannt. Deswegen, wie gesagt, der Bekannte zeigte mir so das Bild. Ich war einfach so überrascht, weil ich noch nie davon gehört hatte.
Was war die Auflage?
Ich interessiere mich gerade.
Ist die Auflage bekannt? Hattest du das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht.
Es waren 6.000.
Ja, okay, das hält eine Weile durch.
600? 6.600 Flaschen, genau.
Bei einem unbekannten Whisky hält das eine Weile.
Und ja, bei mir definitiv. Also ich denke
auch. Also Leute, nicht verrückt machen, nicht gleich losrennen und irgendwie bestellen, wie wir das immer tun. Nein.
Nein.
Halt die Finger still.
Ganz entspannt. Genau.
Sehr gut.
Nö, ich denke, der wird jetzt auch so nach und nach in die ganzen Shops kommen. Der Whisky Tempel hatten auch, sehe ich gerade. Es gibt so abgefahrene Whisky.
Whisky Tempel kenne ich gar nicht.
Der Whisky Tempel spezialisiert auf
Tempel Whiskys.
Nein, Tempel.
Templer Whiskys.
Japanische Whiskys.
Ah, okay.
Ganz interessant. Ich glaube aus Apolda in Thüringen, kleines Städtchen. Wir haben uns früher mal ein bisschen über Apolda lustig gemacht, aber inzwischen auch ein schönes Städtchen. Und Apolda hat letztens ein Jubiläum gefeiert und da wurde zum Beispiel vom Whisky Tempel ein Blend rausgebracht. Und der bestand aus, ich glaube, Highland Park, Macallan und Invergordon. Alles 19 Jahre alt oder so. Also total cool. Mhm. Einfach nur zum Stadtjubiläum hat man das mal so gemacht nebenbei. Das
ist doch cool.
Ganz witzig.
Der Whisky-Tempel.
Und warum ich auch jetzt dieser Arthur Anacuna so interessiert, ist einfach, ich finde gerade, seitdem ich mich so ein bisschen mit Redbreast beschäftigt habe, auch mit diesem Glendalough, habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Irische Whiskys können auch was und finde ich auch total interessant und sollten wir, glaube ich, auch in einer unserer kommenden Folgen mal auch noch mal ein bisschen näher beleuchten, weil da geht wirklich was.
Ja,
wieder,
ja.
Nachdem jahrzehntelang wahrscheinlich dort ein kleines Tief war, finde ich wahnsinnig interessant und die haben natürlich auch ihren eigenen Charakter, ne? Die sind so ein bisschen leichter, liegt natürlich auch an der anderen Herstellungsart und Weise und macht echt Spaß.
Man muss ja
so
auch
ein bisschen über Tellerrand blicken.
Also, ne? du hast völlig recht. Da tun wir wahrscheinlich auch den Iren Unrecht, dass wir uns so wenig damit beschäftigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Iren ja bis vor kurzem auch nur 3 Destillerien hatten. Ja? Middleton, Bushmills und Cooley und mehr gab es da nicht.
Jupp.
Und da kam dann halt entsprechend auch nur ein, ich sag jetzt mal, zwar ein Volumenangebot, was riesig ist,
ja,
aber halt ein relativ dünnes Angebot an Diversifizierung.
Mhm.
Ja, das heißt, Middleton, das darf man nicht vergessen, die machen 65 Millionen Liter Whisky jedes Jahr.
Halt die.
Ja? Also die machen 6-mal so viel wie Glenfiddich oder 6-mal so viel wie Macallan.
Ist das so eine Riesenbude?
Das ist ein Monstrum von Industrie.
Ja.
Apparat und das muss man sich mal überlegen, ne? Also da haben die 3 Destillerien eigentlich auch ausgereicht prinzipiell, aber klar, die produzieren natürlich 80% von Jameson.
Okay.
Ja, und da fluppt halt das ganze Zeug rein,
ja.
Und dann hast du halt noch diesen Powers und hast den Redbreast, also die Redbreast Range und die Powers Range und dann hast du noch diese Middleton Very Rare oder wie die heißen. Und dann hast du halt eben diese ganzen Jameson-Geschichten. Die haben wir, also selbst von Jameson gibt es ja 20 Abfüllungen oder so.
Ja.
Ja, also da gibt es schon viel, aber eben natürlich nicht in der, ja, in dieser Diversifizierung, wie du sie bei den Schotten hast oder so. Und ich glaube deswegen, das ist ein Grund, warum die ihr noch ein bisschen vernachlässigt wurden.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass an der Qualität oder auch an den Geschmäckern der Whiskys lag, sondern einfach, dass es davon da auch zu wenig kam.
Ne, ja.
Der Connoisseur, der will halt einen alten Whisky trinken und da gab es dann in Schottland vielleicht 3 oder 4 Abfüllungen, die dem gerecht wurden, während in Irland, während in Schottland halt jede Destillerie auch irgendwie alte Sachen im Angebot hatte und deswegen gab es da halt einfach mehr.
Mhm. Ich habe mir gerade einen, apropos Middleton, ich habe mir gerade einen Mitchell & Son einen Red Spot bestellt. Da bin ich gespannt draus. Bourbon Cask, Sherry Cask, Marsala, Wine Cask wurde jetzt erst rausgebracht, irgendwann gibt es in Deutschland noch gar nicht.
Ich kenne, glaube ich, nur Green Spot. Ist das das Gleiche?
Es gibt Green Spot, es gibt Yellow Spot.
Yellow Spot gibt es auch, genau.
Der ist 12 Jahre und jetzt kam mit 15 Jahren ein Red Spot auf den Markt. Und das gab es alles früher schon mal wohl. Gab es dann lange nicht. Und jetzt, das erste Mal, wurde so ein bisschen hoch angepriesen, den 15-Jährigen wieder. Und ich habe so geguckt, weil mich hat das irgendwie interessiert. Der sah cool aus. Auch gute Bewertung gekriegt und ich konnte den in Trebsen auf der Messe probieren und das war so ein kleines Sahnebonbon, schön süß, leicht fruchtig, ein bisschen sahnig,
ja,
auch. Interessant, lecker und dann habe ich geguckt, weil ich wollte wissen, so eine Flasche, 115 Euro. Da habe ich auch so gedacht, okay.
Nehme ich eine Kiste mit?
Habe ich gesagt, dafür nicht.
Okay,
und jetzt habe ich ihn aber für 70 Euro in Holland gesehen und da muss ich leider zuschlagen.
Okay. Naja, ist okay.
Ja, da musste ich leider zuschlagen.
Wie die Holländer das machen, verstehe ich zwar auch nicht, aber
ich glaube, die machen das über die Masse. Ich habe mir mal bei Google Maps von D12 das Gelände angeguckt. Das ist einfach nur eine riesengroße graue Halle. Also das wird einfach nur Palettenschieben sein. Mehr ist es nicht. Und die machen es, glaube ich, wirklich dadurch, dass die große Mengen abnehmen und weiterleiten und dadurch gute Deals einfach bekommen, ne?
Also wenn die Sonderangebote haben bei D12, dann ist es ja so, dass die Händler hier sagen, dafür kriege ich das gerade mal eingekauft oder
genau,
ne, ist ein bisschen drunter ist deren Einkaufspreis.
Ja,
ja, das ist schon verrückt und da wir ja einen offenen Markt haben und wir alle entspannt auch in Holland bestellen können, zumindest noch,
ja,
ist das natürlich super, ne?
Klar. Absolut. Aber es ist wirklich bitter, ne? Auch wenn man zum Beispiel mal, ich kam letztens in die Situation, ich habe so ein bisschen aufgeräumt, wollte ein paar Flaschen verkaufen und ich hatte eine Flasche, was war das? Lagavulin Distillers Edition. Ich habe das selbst dafür.
Ein super Teil eigentlich, ne?
Ja.
Spitzenwhisky, gutes Ding.
Ja, total. Wollte die aber, also ich hatte halt auch noch andere, wollte die einfach loswerden.
Schränke voll.
Und naja, das Problem an der Sache war, ich habe dafür, glaube ich, 80, 90 Euro bezahlt, stationärer Handel. Und dann verkauft man die und bekommt dafür 64, 69. Das ist dann schon ein bisschen bitter. Aber ist halt so, ist auch nicht schade drum, lieber ein bisschen mehr Platz im Schrank. Und Geld in der Spardose ist absolut in Ordnung. Haben wir noch ein Thema für heute? Wir sind ein bisschen abgeschwiffen, was ich sehr angenehm fand im Übrigen.
Du, alles gut. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Ich glaube, wir haben gar keine Zeit mehr. Durch unsere Abschweifung.
Ist die Stunde rum?
Es ist schon weitaus mehr als eine Stunde rum.
Okay.
Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal einfach wieder. Ja,
vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns aufs nächste Mal und wir versprechen, wir lassen diesmal nicht ganz so viel Zeit dazwischen. Wie wir das jedes Mal versprechen, uns dann brechen. Nein, wir halten es diesmal wirklich.
Ja.
Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge.
Genau, ich mich auch. Tschüss, bis bald.
Ciao.